von Binnenland und Waterkant. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk.
Mein Gast heute Abend, eine Erfolgsautorin made in Schleswig-Holstein. Ihre Bücher haben viele gelesen, im Fernsehen gesehen, die Verfilmung also, oder zumindest hat man sie schon mal auf der Auslage prominent in einer der großen Buchhandlungen gesehen. Dora Held ist da, alias Bärbel Schmidt, und ich habe eine schöne Tradition in meiner Sendung. Der Gast stellt sich selber vor. Und damit es nicht so schwierig ist, habe ich da mal was vorbereitet.
Okay.
Was natürlich bei einer Autorin eine besondere Herausforderung ist, was Satzzeichen, auch Formulierungen betrifft. Ich weiß nicht, ob es buchwürdig wäre, aber ich habe mir trotzdem Mühe gegeben. Mehr war nicht drin. Und meine Bitte wäre, dass Sie das einfach vorlesen.
Okay. Der Text ist nicht von mir, ich sage es ausdrücklich dazu. Zitat. Ich mag keine Namen mit Umlauten. Das sieht weder gut aus, noch klingt es fein. Deshalb habe ich mir für meine zweite Karriere als Bestseller-Autorin den Namen meiner Großmutter ausgesucht, Dora Held. Meine Rechnungen jedoch bekomme ich auf den Namen Bärbel Schmidt, nach Hamburg. Geboren bin ich aber auf der schönsten Insel der Welt, auf Sylt. Nordisch by Nature bin ich natürlich durch und durch. Himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt sind Stimmungsschwankungen, die nicht unbedingt zu mir passen. Ich bin konstant. Ich bin bodenständig und ich würde sogar sagen, ich bin eine Zwangspessimistin. Was mir auch wichtig ist, Kontrolle. Loslassen kann ich tatsächlich am besten in meinen Büchern. Die Figuren dort arbeiten auf das auf, was sich in meinem Leben abspielt oder mich bewegt. Angefangen hat ja alles mit meiner Scheidung. Das absolute Ende für die meisten Frauen. Für mich jedoch war es der Beginn des Erfolgs. Schließlich war das Thema meines ersten Bestseller-Romans. Ach ja, und weil ich so bodenständig bin, arbeite ich noch als Buchvertreterin. Zwar nicht mehr so intensiv wie früher, aber ich brauchte einfach noch ein zweites Standbein. Man weiß ja nie, wann der Traum vorbei ist. Denn so ein Leben als eine der erfolgreichsten deutschen Schriftstellerinnen ist ein Traum. Mit so zahlreichen Chancen und der Freiheit viel erzählen zu dürfen. Und dann werden meine Romane auch noch verfilmt und laufen in der Sparte Herzkino. Deswegen nennt man mich auch gerne mal in einem Atemzug mit Rosamunde Pilcher. Das findet insbesondere meine Mutter toll und meine Tante auch. Mich beeindruckt das weniger, dafür bin ich schon zu lange im Buchbusiness.
Ja, vielen Dank für diese kleine exklusive Lesung.
Danke.
Alles getroffen oder gibt es Korrekturbedarf?
Naja, wenn ich jetzt einen Stift hätte, würde ich schon einige Sachen hier anstreichen. Ich würde mich niemals, niemals als Schriftstellerin bezeichnen. Punkt eins.
Mhm.
Ich habe nichts gegen Umlaute. Das kann ich jetzt auch nicht sagen, weil meine Eltern mir diesen Namen ja ausgesucht haben. Also Umlaute finde ich theoretisch wahnsinnig schön.
Und die Eltern könnten immer zuhören, nicht? Sie sind im Sinne.
Meine Eltern werden zuhören. Gut. Das könnten nicht die werden.
Liebe Grüße.
Was war noch? Ich habe irgendeine Sache, das absolute Ende für die meisten Frauen hätte ich so nicht ausgedrückt. Und Buchvertreterin heißt nicht Buchvertreterin, jetzt kommt eine kleine Klugscheißerunterweisung. Es heißt Verlagsvertreterin.
Verlagsvertreterin.
Aber das ist jetzt so
was
eine Kleinigkeit. Also ich bin das Gesicht eines Verlages oder in dem Fall sind es zwei und betreue dafür Buchhandlungen. Und ja, ansonsten, Herr Andresen, ist das nicht so schlecht, was Sie hier geschrieben haben?
Ja, danke schön. Das klang schon wie meine Deutschlehrerin damals. Vielen Dank. Ja, aber nicht Schriftstellerin. Ich meine, was ist man denn dann, wenn man so viele Bücher schreibt und auch so erfolgreich ist damit?
Ja, ich finde dieses Wort, also Schriftstellerin ist für mich Thomas Mann. So, ist ein Schriftsteller.
Okay.
Also,
um es
genau zu machen. Ich weiß, ich würde also, wenn ich jemanden kennenlerne, der mich fragt, was ich beruflich mache, sage ich eigentlich immer noch, ich bin Verlagsvertreterin oder ich arbeite für einen Verlag. Und wenn es um Schreiben geht, würde ich eher sagen, ich bin Autorin. Aber Schriftstellerin ist für mich sowas, wie gesagt, also Thomas Mann, Isabel Allende.
Und weniger Rosamunde Pilcher, um bei diesem
und
Vergleich dann zu bleiben.
Also, genau.
Ja, die Dora Held, Verfilmungen laufen gerne sonntags 20.15 Uhr gegen den Tatort. Mhm. Du bist aber Tatort-Fan.
Ja.
Ja, was macht man dann?
Man bekommt eine DVD von der Produktionsfirma und dann kann man das vorher, also ich gucke es natürlich dann vorher vor dem Tatort, aber 20.15 Uhr ist dann Tatort, aber dann habe ich schon die DVD gesehen.
Was ist dein Lieblingstatort?
Ja, Münster, wie alle. Ne?
Ja. Langweilig fast schon. Ne?
Ja. Ja, wobei ich auch den Münchner mache, weil ich ja so ein Leitmayr-Fan bin.
Dora Held ist bei mir, eine Frau, die hält, was sie verspricht, viel gute Unterhaltung, viel mehr, viel Schleswig-Holstein und das liegt natürlich daran, dass sie hier oben bei uns geboren ist, auf Sylt. Ich behaupte mal, Dora-Bärbel, ich weiß immer nicht, was ich sagen soll, aber ich bin froh, dass wir Du sagen dürfen und uns daran erinnert haben, dass wir beim zweiten Glühwein in Wanderup zum Du gekommen sind.
Ja.
Also ich behaupte mal, Schleswig-Holstein ist die Wiege deines Erfolgs, kann man das so sagen, da steht sie.
Ja, das glaube ich schon, weil ich also einmal das meiste hier schreibe, also nicht unbedingt in Hamburg, sondern tatsächlich auf Sylt. und B, alles in Schleswig-Holstein spielt.
Zur Leseratte geworden bist du in Schleswig-Holstein, in Schwarzenbek, glaube ich.
Genau, in der Stadtbücherei Schwarzenbek, bei der wunderbaren, auf einer Wolke sitzenden, mittlerweile Frau von Jutschenka. Die hat mich zum Lesen gebracht. Die sah aus wie Astrid Lindgren damals, war die Leiterin der Stadtbibliothek. Ich war 7, als ich sie kennenlernte und die hat mich begleitet, also lange Jahre, tolle Frau, und wünsche jedem Kind eine solche Buchhändlerin oder Leiterin einer Stadtbibliothek, die war wirklich Weltklasse.
Ja, das sind ja ganz oft die, die einen dazu bringen und einen vielleicht auch zu anderem Stoff bringen, als es die eigenen Eltern getan hätten. Du durftest, glaube ich, immer mehr ausleihen als andere Kinder.
Genau, ich durfte 5, die anderen nur 3, weil ich bin immer nur am Dienstag hingebracht worden, weil meine Mutter Dienstagnachmittags immer arbeitet beim Juwelier. Und sie brachte mich um 2:30 hin und holte mich um 6 wieder ab, und dann habe ich mir für die Woche die Bücher ausgesucht. Und ich war mit 3 aber immer schon dann am Sonntag fertig. Und das war blöd. Und jetzt habe ich ihr dann mal irgendwann erklärt, in meiner Verzweiflung, der wunderbaren Frau von Jutschenka. Und dann hat sie gesagt, gut, 5, aber 2 würde sie mir aussuchen. Also 3 durfte ich selbst nehmen. Also von wegen Hanni und Nanni war da kein Problem oder so. Aber ich musste dann auch 2 mitnehmen, die sie mir gegeben hat. Und dadurch habe ich die ganze Kinderliteratur, also alle Erich Kästner und Max Kruse und Astrid Lindgren sowieso, also alles, was es da gab, bekam ich von ihr und musste es hinterher aber auch erzählen.
Weht auf Sylt ein anderer, ein kreativerer Wind? Schreibst viel da, ne?
Ja, und ich bin auch, also für mich auf jeden Fall, weil ich mich komplett verlangsame, wenn ich auf der Insel bin. Ich weiß gar nicht genau, warum, aber ich komme an und bin wirklich so einen Moment langsamer und werde auch geduldiger. Also wenn ich in Hamburg bin, bin ich innerlich da viel hektischer, weil ich dann auch irgendwas machen muss oder irgendwie das Telefon klingelt oder auf der Flucht vom Laptop dann nochmal eben schnell einkaufen. Das mache ich auf Sylt alles nicht. Da fange wirklich morgens an zu schreiben, gehe dann einmal mittags, wenn ich gar nichts mehr weiß, eine Stunde am Wasser lang, und dann bin ich aber klar im Kopf. Und das habe ich wirklich nur da.
Ja. Und abends dann und in der Schreibpause auch in die einschlägigen Lokale geht man Promis gucken, Promis treffen.
Überhaupt nicht. Nein. Also nein, ich war das erste Mal tatsächlich auf der Whiskymeile, da war ich, glaube ich, 44. Und
Vor 2 Jahren also.
Ach Gott.
Einmal charmant immer.
Ja, das war auch bei dem ersten Glühwein so, glaube ich. Deswegen habe ich mich auch so darauf eingelassen. Du, klar, können wir uns duzen. So charmant. Nee, ich war wirklich tatsächlich 44 oder sowas, also vor über 10 Jahren. Da hat ein Kollege von mir, der machte da Urlaub, und der war völlig entsetzt, dass ich noch nie, ich weiß gar nicht, ob das Rauchfang war oder ich glaube Rauchfang. Und dann war der ganz entsetzt und lud mich zum Essen ein im Sommer, und wir saßen auf einer Terrasse, und neben mir war auch beeindruckend ein Mann, der sehr charmant war und mir erzählt, dass er mit dem Hubschrauber gekommen wäre vor einer Stunde. Natürlich habe ich gedacht, das ist ja super. Und das mache ich sonst nie.
Ist der noch besoffen nach Hause geflogen, oder?
Ich glaube, der hat sich besoffen nach Hause fliegen lassen. Also wenn du da angekommen bist, dann fliegst du das Ding nicht mehr selber.
Ja, aber so spät erst auf die Whisky-Meile. Ich war einmal nur in meinem Leben auch im Pony. Das ist doch da auch, glaube
ich,
oder?
Ja, kann auch sein, dass wir da gewesen sind. Ich weiß es nicht mehr. Also in irgendeinem dieser Läden waren wir.
Da hat ein Freund von mir seinen 50. Geburtstag gefeiert. Und ich weiß noch, dass der Besitzer nackt auf den Tresen getanzt hat irgendwann um Mitternacht. Und es waren wohlgemerkt auch Kinder mit dabei. Das fand ich sehr schwierig. Und auch so, dass man sagt, man muss da nicht nochmal hin.
Ja gut, aber ich meine, am Strand siehst du den ja auch nackt. Das ist ja im Kampf nicht ganz so schlimm. Da muss man, glaube ich, ein bisschen entspannter sein.
Ist das so? Na gut. Ein Journalist hat mal gesagt, deine Bücher seien heile Welt mit Meeresbrise. Wenn jetzt jemand noch nie einen Roman von dir gelesen hat, würdest du sagen, das passt?
Ja, es sind ja unterschiedliche Sachen. Aber ich habe schon gerne sowas Alltägliches, sowas Normales. Also ich habe schon eine große Sehnsucht nach Normalität. Es muss hinten raus gut ausgehen. Mein Agent hat mal gesagt, das wären so Fury-Enden. Alle stehen am Zaun und lachen. Und das finde ich eigentlich ein ganz schönes Bild. Also ich brauche irgendwie hinten so, ich möchte mit einem Seufzer das Buch zusammenklappen und denken, ach ja, war schön.
Von Binnenland und Waterkant. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk.
Dora Held ist bei mir, Erfolgsautorin, Bestseller-Autorin. Das ist ein Pseudonym, das haben wir schon geklärt. Bärbel Schmidt sitzt mir eigentlich gegenüber. Kommt man da selber manchmal vielleicht auch durcheinander? Bin ich jetzt die Dora, bin ich die Bärbel?
Es gab durchaus so Situationen, wo ich durcheinander komme. Das Glück ist, deswegen habe ich auch diesen Namen ausgesucht. Also Held ist der Mädchenname meiner Mutter, und es ist auf Sylt, meine Mutter oder meine Eltern leben hier wieder in List. Das ist tatsächlich so, dass wenn man als erwachsene Frau in einen Ort kommt, in dem man aufgewachsen ist, wird man wieder zu Edith Held, obwohl man eben schon lange Jahre Schmidt heißt. Und da das oft so ist, dass man bist du nicht die Tochter von Edith Held, höre ich auf den Namen Held. Bei den Lesungen ist es so, dass es, sobald ich Puder im Gesicht habe und hohe Hacken an den Füßen, ist es dann, bin ich die Autorin, das kann man auch ganz gut trennen. Ich komme manchmal durcheinander, es gab so eine Situation mal auf der Frankfurter Buchmesse, wo ich auf der einen Seite auch als Verlagsmitarbeiterin bin und auf der anderen Seite als Autorin. Und dann gab es irgendwann diese wirklich legendäre Szene mittlerweile, dass mein sehr hektischer Kollege Fernando, der in Nordrhein-Westfalen arbeitet, an mir vorbei raste, weil er so 4 Termine gleichzeitig hatte und zu mir sagte, sag mal, bist du jetzt gerade Dora oder Bärbel? Und dann habe ich gesagt, im Moment Bärbel. Oh, super, kannst du mal eben Lappen holen, den Tisch hinten abwischen, mir ist da was umgekippt. Und dann rannte er weiter. Und das war eine liebste Szene, so gingen die Kollegen damit um.
Ja, aber das hätte eben nur Bärbel gemacht.
Ja, als Dora hätte er mich nicht, also als Dora wäre ich nicht mit dem Lappen über den Stand gegangen, aber als Bärbel war das schon völlig in Ordnung. Das habe ich auch gemacht. Ich war dann gerade Bärbel.
Okay, Dorbel oder vielleicht auch so ein Kombiname.
Also, im Verlag ist es wirklich Dora Bärbel in einem Wort. Oder Bärbel Dora mittlerweile, weil ich jetzt eine Veranstaltungsfrau habe, die auch tatsächlich richtig Dora Höppner heißt. Und mit Dora Held und Dora Höppner ist das Problem. Und deswegen ist es eine eben Dora und das andere ist Bärbel Dora.
Ich freue mich, dass Sie alle hier sind heute.
Alle, ja, genau.
Ich möchte nicht dein Vater sein.
Weil?
Naja, weil es ist ja viel über Papa geschrieben worden. Und der muss sich ja in vielen Dingen auch ertappt fühlen.
Sagen wir es mal so. Also als ich Urlaub mit Papa geschrieben habe, habe ich ihn natürlich im Kopf, weil ich habe nur diesen einen Vater und er sieht auch so aus wie meiner. Und hat mein Bruder das so mitgelesen und hat gesagt, das kriegst du nicht durch bei ihm, das macht er nicht. Dann hat er das gelesen, auch sehr gründlich, er ist in allem sehr gründlich und hat hinterher zu mir gesagt, und diesen Satz fand ich wirklich sagenhaft. Ja, das ist ja ganz lustig soweit. Ich weiß nur nicht genau, ob du mich so siehst, und jetzt kommt es, oder ob du mich so haben willst. Im Gegensatz zu allen Leserinnen findet er eins grandios. Und er ist komplett damit zufrieden. Aha. Und sieht sich auch jetzt mittlerweile so ein bisschen, glaube ich, so. Er gibt auch Autogramme. Er hat jahrelang, also bis vor 2 Jahren hat er noch Gästeführung gemacht. Und ich habe dann mal in Hannover tatsächlich bei einer Signierstunde eine Dame gehabt, die hat mir das Buch hingehalten nach der Lesung und wollte gerne, dass ich signiere. Und sie sagte aber sie haben nicht so viel Platz. Und das habe ich gar nicht verstanden. Ich schlag das Buch auf und erkenne sofort die Schrift. Mein Vater, eine ganze Seite. In Erinnerung an eine wunderbare Dorfführung in Kaitum bei bestem Wetter auf der schönsten Insel der Welt. Ihr, Rudolf, Klammer auf, Heinz, Klammer zu. Und ich hatte genau, ich weiß gar nicht, einen halben Zentimeter Platz, da irgendwie so ein Dora-Held noch reinzuquetschen. Ja.
Aber er hatte noch die Zeit für so lange Texte. Also das ist ja, ich meine, wenn man Erfolgsautorin ist, dann macht man nur noch so, und so, also so einen kleinen Kringel.
Ja, er macht es ja nicht jeden Tag. Ich schreibe ja, meinen Namen aus übrigens, mein Lieber. Ich schreibe ihn
ist
aus.
Ist das so,
und
ja?
Ich versuche auch lesbar zu schreiben, ja.
Oder gut. Nicht nur dein Vater, nicht nur Menschen, die du kennst oder getroffen hast, finden sich in deinen Büchern. Du verarbeitest auch sehr viel, was dich selbst beschäftigt, was dich bewegt. Bei Hitze ist es wenigstens nicht kalt zum Beispiel, war ein Buch über Wechseljahre. Dein erster Bestseller, da ging es um die Scheidung. Mhm. Ist das auch so eine Art Tagebuch, nur auf einem anderen Level und für andere?
Nein, also bei dem ersten, das ist sehr unterschiedlich. Bei Ausgeliebt war es so, dass ich, das war das erste Buch, was ich schreiben wollte. Das wurde initiiert von einem Agenten, der hat das so vorgeschlagen, dass ich das mache. Und versucht doch mal so Unterhaltungsroman für Frauen zu schreiben, die älter sind. Sonst sind die alle, die Heldin immer 25, die suchen einen Mann fürs Leben. Und wenn sie ihn haben, ist das Buch zu Ende.
Und in meiner Weise werden aber deine Heldin im Fernsehen dann wieder jünger gemacht, ne?
Ja.
Das also die Mit-40erin, die sieht man da eigentlich gar nicht.
Nee, das fand ich auch schade bei den Verfilmungen. Ja. Aber das ist halt so, wie das Fernsehen sich sieht. Wenn Männer ein Zielpublikum einschätzen, ist es nicht immer so,
ja, wie das eine Frau Frauen über 40 nicht mehr für Herzkino da. Also das ist ja.
Na, ich glaube, so Frauen über 40, das ist ja mit Liebesgeschichten schon ganz
schwierig. Ah, okay. Gut, aber das war die Idee, die dahinter steckte.
Ich habe in der Zeit, ich muss immer Manuskripte lesen für den Verlag, für den ich arbeite. Und ich habe damals in dieser Trennungszeit, gerade in diesem ersten Jahr, hatte ich das Gefühl, dass der DTV noch nie so viele Liebesgeschichten gemacht hat wie in diesem Jahr in dem Programm. Und ich fand das, also wenn man gerade getrennt wurde und dann Liebesgeschichten lesen muss, man könnte aus dem Fenster springen. Es war wirklich furchtbar. Und da habe ich gedacht, ja, ich hätte gerne gelesen irgendein Buch, wo mir jemand sagt, pass mal auf, ein Jahr wird ja blöd und dann bist du aber damit durch. Und ich wollte unbedingt wissen, wie lange geht eine Scheidung? Das hat mir vorher nie jemand gesagt. Und ich wusste jede Hochzeit, jeder Freundin genau im Ablauf mitsamt der Lieder, die gesungen wurden. Ja. Ich hatte aber auch 4 geschiedene Freundinnen und ich bin da hingefahren damals und habe gedacht, wie lange dauert das eigentlich?
Ewig.
Ich wollte einen Termin machen. Nee, ich habe wirklich gedacht, ich habe um 11 den Termin. Das war damals in der Nähe von Cuxhaven. Da habe ich gedacht, kann ich jetzt irgendwie um 1 einen Termin in
Also du
Bremen
meinst die
machen?
Eigentliche Verhandlung?
Ja,
ach so, ich dachte, alles davor, weil das dauert ja auch ewig, da redet ja auch kaum einer drüber.
Niemand.
Ja.
Also und ich habe wirklich gedacht, dauert das eine Stunde? Ja. Muss man da aufstehen? Wird man da irgendwas gefragt und so? Und ich habe dann überhaupt keine Ahnung gehabt. Und als es dann vorbei war, bei mir waren es 8 Minuten und im Namen des Volkes, das hat mich richtig in die Knie gezwungen, dieses im Namen des Volkes, das habe ich nicht erwartet. Da habe ich gedacht, okay, wenn ich irgendwann mal ein Buch schreibe, dann taucht das auf, dass jede Frau, die das vor sich hat, genau weiß, zwischen 8 Minuten und 20 Minuten ja. Und es ist im Namen des Volkes.
20 ist das höchste bei uns, 18, glaube ich.
Ja, ich glaube, es kommt immer darauf an, was man hat.
Ja, so. was man vorlegt.
Und wie man sich geeinigt hat und so, ja.
Das ist ein
bei uns war schnell.
Komischer Moment, ne? Also obwohl man sich schon, obwohl es alles klar ist, also dieses, wie du sagst, im Namen des Volkes, das gibt ihm so eine Bedeutung in dem Moment und sowas, genau. Sowas Offizielles.
Das war das wirklich da, diese Bedeutung, die es eigentlich für mich in dem Moment gar nicht mehr so hatte.
Ja.
Das fand ich irgendwie, und habe ich auch gerade, ich habe nicht im Namen des Volkes geheiratet. Also irgendwie, ja. Und jetzt will ich aber, das fand ich irgendwie so wirklich sehr, sehr schräg.
Bärbel Schmidt ist bei mir. Sie kennen sie besser als Dora Held. Und wir wollen Dora-Bärbel auch ein bisschen näher kennenlernen. Das tut man auch gerne über Musik. Ich frage meine Gäste ja immer, was sie denn so für Musik hören. Wollen wir gleich machen. Aber erstmal habe ich mit großer Zufriedenheit zur Kenntnis genommen, dass du Loriot-Fan bist.
Und wie?
Ist es bei dir auch so, dass wenn man ein Zitat zugeworfen kriegt, dass man dann eigentlich gleich weiterredet oder zumindest weiß und vor Augen hat, was da passiert ist? Das finde ich bei Loriot so faszinierend.
Also vor Augen immer. Ja. Mir fällt auch zu den meisten Situationen Loriot-Szene ein. Ob ich das noch wörtlich hinkriege, nicht. Ich habe eine Freundin, mit der habe ich meine Ausbildung zusammen gemacht, die lebt in Bonn und wir haben meine Zeitung sehr oft gesehen und da waren wir wirklich sehr, sehr textsicher. Wir sind auch immer zusammen am 12. November, da hatte er Geburtstag, zusammen essen gegangen. Aber,
deswegen, tatsächlich.
Natürlich.
Ja? Loriots
Geburtstag
auch schön.
Am 12. November.
Ja, Nudeln gab es dann.
Meistens Nudeln oder der Kalbsachse Florida, also je nachdem, was auf der Karte steht.
Ja, und wenn ich sage, dann habe ich was Eigenes.
Ist das das Jodeldiplom?
Richtig. Und Maske, welche Maske?
Das ist Viktor.
Großartig. So, dann Sport, Handball hast du gespielt, sehr, sehr, sehr lange, bis 42. Wie weit hast du es gebracht?
In Godesberg habe ich mal eine halbe Saison in der zweiten Bundesliga gespielt. Zwar nur mehr oder weniger auf der Ersatzbank, aber das war viermal die Woche Training. Das war schon extrem, bin dann aber in die zweite Mannschaft gewechselt. Aber da waren wir schon ziemlich hoch. Also
nicht schlecht.
Mit 19, da hatte man auch noch echte Kondition. Das hat sich dann später verloren.
Dann kommen wir zur Musik. Du hast unter anderem Queen Bee wieder in Erinnerung gerufen.
Ja. Fand das war eine tolle, also das war ein tolles Duo, fand ich.
Ja.
Fand ich ganz klasse.
Ja, für Ina Müller ging es ja, also großartig weiter. Die andere, ich weiß, wie heißt sie nochmal?
Schnittgart, aber ich habe den Vornamen jetzt vergessen.
Dann hast du dir ausgesucht Alles im Lot. Ist jetzt für eine Sylterin, ist ein kölsches Lied, erstmal eine Überraschung, aber ein Teil deiner Jugend hat ja nun auch eher im Rheinischen stattgefunden.
Ja, mein Vater wurde versetzt nach Bad Neuenahr-Ahrweiler. Das ist ein kleiner Ort, der zwischen Bonn und Koblenz liegt und das war für mich der Super-GAU. Also ich hatte immer bei den Versetzungen gerade so in dem Alter und ich habe den schwarzen Kantball gespielt und habe auch in der Mannschaft trainiert und hatte auch einen Freund und so, also alles, was man mit 16, 17 so hat. Und ich habe immer gedacht, oh bitte nicht Bayern und Rheinland-Pfalz. Ich kann gar nicht sagen, warum. Das waren für mich die beiden schlimmsten Möglichkeiten. Und es wurde tatsächlich Rheinland-Pfalz. Und ich weiß, ich werde es nie vergessen. Ich saß in der Deutschleistungskursstunde das erste Mal. Ich war in der 12. Klasse, ich hatte die 11. dann schon in Schwarzenberg gemacht. Also 2 Jahre vom Abitur. Und mein Deutschleistungskurslehrer hieß Dr. Schmitz. Und der kam rein und guckte mich an und sagte, kommen Sie mal bei mir bei. Und ich war wahnsinnig unglücklich. Also ich hatte unfassbares Heimweh. Also das war wirklich sehr schwer. Und es gab dann eine Zeit, das war dieses halbe Jahr vom Abitur. Da fing BAP an in Köln. Und da hatten wir so eine Clique, die sich aus einer Klassenfahrt, die aber jahrgangsübergreifend war, gebildet hatte. Da war ich ein bisschen verliebt in Günther. Der hatte schon Abitur gemacht, der war 2 Jahre älter, gehörte aber zu einer Schulklicke. Und die sind damals, wir sind damals, Günther hatte nämlich einen VW-Bulli, was damals wahnsinnig aufregend und sehr, sehr besonders war. Und wir fuhren mit diesem Bulli nach Köln und hörten uns so die ersten BAP-Konzerte an in irgendwelchen Kneipen. Und das war so die Zeit, da werde ich sentimental, also mir kommen auch immer die Tränen, wenn ich dieses Lied höre, weil ich das irgendwie, das war so eine Zeit, nachdem es mir ganz doof ging und es wieder gut wurde und ich wusste, irgendwann ist hier vorbei und irgendwann bin ich im Norden, da war ich so genau dazwischen. Und da dachte ich wirklich, es passiert mit dem Leben nur noch Gutes.
Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Nur auf NDR1 Welle Nord.
Heute Abend mit einer Frau, die viele Bücher geschrieben hat, die viele davon verkauft hat. Viele wurden auch verfilmt. Und daran merkt man doch auch, dass man es geschafft hat, oder? Also die ersten Dora-Held-Verfilmungen, die kamen noch unter einem Titel in die Fernsehzeitschrift. Und irgendwann stand dann davor Dora-Held-Doppelpunkt. Also wie bei Rosamunde Pilcher-Doppelpunkt. Oder Wallander wäre jetzt eine Figur, aber Mankell Doppelpunkt. So steht das dann. Das ist doch der Moment, wo man weiß, okay, ich bin jetzt auch eine Marke geworden für die.
Es ist auch Quatsch, nicht zu sagen, dass man beeindruckt ist. Also egal wie alt man ist, man kennt die ja alle aus dem Fernsehen. So, und auf einmal ist man dabei und ich fand das schon sehr spannend. Also mit der Marke, das hat sicherlich was. Ich finde ja Marken immer schwierig, weil ich finde, BMW ist eine Marke und Siemens ist eine Marke und Kodak ist eine Marke, aber ich finde so, Menschen sind immer schwierig mit Marken. Also ich bin da immer so ein bisschen, ich weiß,
ja, man kommt ja auch in die Schublade unter Umständen. Ne? Du hast ja vorhin gesagt, es ist dir wichtig, eigentlich auch immer was Neues zu machen.
Ja, klar, hängt damit zusammen. Und ich finde das auch immer, diese Streben danach, eine Marke zu werden, finde ich eigentlich eher gefährlich. Oder eigentlich nicht gefährlich, nicht, aber es ist einfach blöd. So, also ich wollte es eigentlich gar nicht sein, aber es ist natürlich so geworden, dass ich schon gemerkt habe, dass durch diese Verfilmung, dass man so mit diesem Dora-Held-Ding immer so gequält wurde, überall alles stand und so gab es natürlich dann auch irgendwie die ersten Einladungen. Natürlich wäre ich nicht unbedingt in einer Talkshow gelandet im Fernsehen, wenn diese Verfilmungen nicht gewesen sind am Anfang. Das ist mir ganz klar und das ist ja nicht schlecht. Es ist jetzt irgendwie nur vorbei, weil ich ja im Gegensatz zu einer Marke nicht jedes Jahr 3 Bücher produziere und deswegen sind also tatsächlich alle Bücher jetzt verfilmt worden und es geht jetzt nur noch mit Wiederholungen weiter. Es gibt da eben nichts Neues. Das ist dann immer so, wenn eine Marke dann nicht mehr, wenn aus Reiter Twix wird, ist das einfach viel schwierig.
Ja, es gab 2 Bücher allein 2017, nämlich die Wintergeschichten und 2. Teil des Sylt-Krimis.
Genau, hier sind die guten.
Ja, da muss man aber auch richtig beherzt dran schreiben und eine große Disziplin haben auch, oder?
Also bei den Geschichten ist es so, dass Geschichten entstehen ja manchmal auch zwischendurch. Also man setzt sich ja nicht hin und schreibt jetzt irgendwie 6 Geschichten, sondern einige Geschichten sind entstanden so auch als Fingerübung, wenn ich so ein Buch fertig hatte, bevor ich das nächste gemacht habe, dass man irgendwas schreibt, aber noch nicht so richtig weiß, was man mit dem nächsten Roman macht. Für den Krimi brauche ich ein Jahr. Also das
heißt, man hält sich selbst auch frisch und irgendwie dabei, indem man dann statt zu sagen, ich mache das große Buch, ich mache einfach eine Geschichte. Die muss jetzt nicht über so viele Seite sein.
Gerade zwischen 2 Büchern ist es eben so, dass wenn man das eine Buch fertig hat, hat man ja auch irgendwie so ein bestimmtes Maß an Erschöpfung und denkt auch so, oh Gott sei Dank, das ist jetzt fertig. Und da gab es eben auch ein paar Krisen, wo man dachte, man kriegt das nicht zu Ende und dann ist es wirklich beendet und man ist auch zufrieden. Und dann habe ich schon diese Sehnsucht, gleich weiterzuschreiben, aber so ein bisschen scheu vor dem nächsten Buch. Und das finde ich mal ganz gut, dann in dieser Zwischenzeit so eine Geschichte zu schreiben. So über 20, 25 Seiten, dann kann man ein bisschen was ausprobieren, dann ist man so ein bisschen gewaschen im Hirn. Dann
geht es wieder ganz gut. Wie kommst du auf die Ideen dazu? Also fällt einem was auf? Hast du ein Notizbuch immer dabei? Wird was ins Handy reingesprochen?
Also Notizbuch habe ich tatsächlich, wobei ich das mehr für die Kolumnen brauche, wenn ich so einen kleinen Satz brauche oder so. Und bei den Geschichten ist es oft so, dass man, weiß ich nicht, also ich lese dann manchmal irgendwas in der Zeitung, irgend so eine kleine Geschichte oder höre irgendwas und dann rührt mich das und dann mache ich schon eine Notiz, dass ich denke, das müsste man eigentlich mal ein bisschen ausschmücken und auserzählen oder so. Mhm.
Und heißt Schreiben absolute Einsamkeit?
Also während des Schreibens kein Mann, kein Hund. Nein, Sylt schon, aber man ist alleine beim Schreiben, ja klar. Und das ist auch tatsächlich so, dass ich bin auch nicht gesellig. Also in der Zeit, wenn ich jetzt wirklich richtig Druck habe und auch wirklich so die ganze Woche schreiben muss, dann braucht mich auch keiner einzuladen. Also ich bin dann so drin und ich fühle mich auch dann wirklich gestört. Und mir ist auch dann, wenn dann irgendjemand eine ganz lustige Geschichte erzählt, während ich gerade in der Endgeschichte für den Krimi bin oder gerade in dem neuen Buch bei der Szene, wo Marie dann nun stirbt, dann will ich keine lustigen Geschichten von irgendeiner Freundin.
Ja.
Also ich bin dann auch so ein bisschen...
Das stelle ich mir jetzt aber für deinen Lebensgefährten auch ein bisschen schwierig vor, tatsächlich.
Das ist eine Fernbeziehung, das kann man so machen, dass man immer sagt, du, diese Woche ist
jetzt
ganz, ganz, ganz schlimm.
Aber schon wochenweise oder auch mal monatsweise?
Na, ganz so schlimm denn nicht, aber es kann schon sein, dass das so eine Zeit ist, wenn ich, also gerade wenn ich so zum Schluss komme, dann bin ich so zwischen Verzweiflung, nicht aufhören wollen, das Gefühl, oh Gott, ich bräuchte eigentlich noch 3 Monate oder so, dann bin ich wirklich nicht gut gelaunt. Also ich bin dann auch so wegkonzentriert, hat mein Bruder mal gesagt, ich wäre so wegkonzentriert. Also ich bin wirklich ganz woanders und da aber richtig.
Ab wann weißt du, dass ein Buch gut wird? Ab welcher Seite?
Das ist echt eine ganz gute Frage. Relativ spät erst. Ich glaube, vielleicht ab der Mitte. Das ist eine gute Frage, hat mir noch nicht jemand gestellt. Ich glaube wirklich so ab der Mitte.
Ja, aber umso disziplinierter muss man ja rangehen tatsächlich. Mitte muss erstmal kommen.
Ja, und das sind dann so oft mal, dass man probiert sich so ein bisschen aus. Also ich merke jetzt auch bei diesem Buch, dass ich eigentlich die erste Hälfte oder zumindest das erste Drittel wirklich nochmal ziemlich umschreiben muss, weil der Ton sich dann verändert hat. Also die Geschichte stimmt jetzt von Anfang an, aber der Ton stimmt dann nicht. Und das habe ich auch gemerkt, dann schreibt man erstmal weiter und ab der Mitte war es bei diesem Buch so, dass ich den Ton dann hatte. Mhm. Dieses Gefühl, dass man denkt, ja, da genau will ich jetzt hin, das ist so ab der Mitte.
Und schreibt man dann auch schneller zum Ende hin? Also als Leser geht es ja mir oft so, dass du dann auch so merkst, jetzt will ich wissen, wie es weitergeht. Und dann kommt man so auf der Zielgeraden, fängt man nochmal früher an mit dem Lesen, damit man nicht einschläft auf der dritten Seite oder so.
Nee, ich glaube, ich schreibe eher langsamer, weil ich dann immer das Gefühl habe, ich muss es nach hinten raus ganz perfekt machen. Dann kann ich nicht mehr, ist Quatsch, ich denke mal, vorne kann ich noch alles verbessern oder verändern, hinten nicht mehr. Falscher Gedanke, fällt mir gerade ein, aber den Gedanken habe ich immer, hinten muss es perfekt sein. Und ich habe immer einen Trennungsschmerz und fange dann hinten noch ein bisschen raus, ein bisschen weiter an zu labern. Das wird meistens dann gekürzt oder gestrichen. Also dieses Loslassen müssen, diesen Moment den Punkt zu setzen, zu sagen, so Ende. Das finde ich ganz schwer.
Und weil Dora Held dieser letzte Satz auch so wichtig ist, wollen wir gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen.
Gut.
Wie schwierig ist es denn, ein fertig geschriebenes Buch auch aus der Hand zu legen?
Das finde ich nicht so schwierig. Nee? Also nee, also das ist da bei mir, glaube ich, da wirklich der Vorteil, dass ich so lange in dieser Buchbranche mich da schon bewege. Ich habe eine Lektorin, mit der ich auch privat befreundet bin. Und ich kenne meine Lektorin schon sehr lange. Der Erste, der es liest, ist immer mein Agent. Dann kriegt die Lektorin irgendwie so erste Hälfte, zweite Hälfte. Und dann fängt sie ja an mit der Feinarbeit. Und das ist eher eine große Erleichterung. Das ist eigentlich auch mal ganz hilfreich, wenn man das dann einmal komplett wegschickt und man weiß, jetzt kommen die Änderungen und man darf dann nochmal. Also das ist, ich bin nicht der Meinung, dass man ein Buch ohne Lektorat schreiben kann. Mhm. Also egal, wie viel man geschrieben hat, weil man immer Fehler macht und zwar auch wirklich grobe Fehler. Und ich brauche da jemanden, der drauf guckt. Und das ist okay. Also da bin ich froh, wenn sie dann drauf guckt, dann bekomme ich es dann nochmal wieder dann zum Durchsehen.
Aber die gucken dann auch, ob es am Ende raus auch gut war. Und dieses Ende, da brauchst du manchmal ein bisschen länger.
Ja.
Wie wichtig ist der letzte Satz bei einem Buch?
Genauso wichtig wie der erste.
Warum?
Weil das ist, was im Kopf bleibt. Also weil das ist der letzte Eindruck.
Mal gucken, inwieweit er auch bei der Autorin selbst nachklingt. Wir können ein bisschen, also jeder Dora Held-Fan kann mitraten. Hier sind ein paar letzte Sätze. Frage, welches Buch? Und Björn Larsson lachte.
Das ist, ich sehe ihn auf der fährt mit dem Trecker die Strandkörbe weg und sie sitzt drauf. Das ist Tante Inge haut ab.
Richtig. Ja. Zweiter Satz. Zweiter, letzter Satz. Du würdest das verstehen.
Gott.
Das ist auch fies.
Das ist aber richtig gemeint. Du würdest das verstehen. Boah, kann das unzertrennlich sein? Das rate ich jetzt wirklich. Also,
nee, es hat was mit deinem Vater zu tun.
Oder mit Papa.
Ja, richtig.
Du würdest das verstehen, alles klar. Oh Gott, ist das so kurz in dem Satz?
Ja. So, der hier ist aus wörtlicher Rede, deswegen in Wahrheit ein bisschen länger. Aber ja, sieh dich doch um, das Meer, der Himmel, die Sonne, eine kluge Tochter, ein gelöster Fall und die ganze Küche voller Freunde. Wenn das kein Glück ist.
Onno Thiele in Wir sind die Guten. Also Onno Thiele ist
der Mann,
der Krimi das sagt.
War das, ne?
Genau.
Jawohl. So, und einen noch als Überleitung zur nächsten Frage. Mit freundlichen Grüßen, Ihre Dora Held.
Das ist das Ende einer jeden Kolumne.
In der für Sie tatsächlich. Warum machst du das? Auch um nicht aus der Übung zu kommen oder um aktueller sein zu können?
Das macht mir einen Heidenspaß. Also ich habe vor 4 Jahren das Angebot bekommen und ich finde, Kolumnen schreiben ist so wirklich die Kür, weil ich finde dieses kurze Schreiben, ein Thema, 2500 Zeichen, da darf kein Wort falsch sein. Und das übt ungemein. Mittlerweile ist es so, dass ich mich über Dinge, die mich aufregen, das kann man auch schon lustig verpacken. Man bekommt einen ganz anderen Blick auf die Welt, wenn man irgendwie einen jungen Mann in der U-Bahn sieht, der die Füße auf die Bank gegenüber gelegt hat und Thai-Nudeln to go frisst und das ganze Abteil daneben riecht und man auch
bei Thai-Nudeln to go nicht so schlimm sind wie ein Döner oder ein Dürüm.
Aber das macht sein, aber wenn du Thai-Nudeln to go in der U-Bahn neben dir hast und du hast eine Lederjacke an, die relativ neu ist und dir fällt eine Erbse da drauf, dann könntest du die niederschlagen oder du denkst, du blöder Hund, du bist nächste Woche in der Fösi. Und das hat was Befreiendes tatsächlich, diese Kolumnen. Ich schreibe die sehr gerne.
Ja, aber wie du sagst, dann auch auf einmal kurz zu schreiben, das ist ja eine Herausforderung. Also wenn ich jetzt meinen Beruf sehe, im Bestfall können wir auf 30 Sekunden, 40 Sekunden Leute für ein Thema interessieren, dann ist aber auch Schluss. Also somit können wir vielleicht schreiben fürs Hören sehr, sehr akzentuiert. Aber dann ist auch Schluss. Ich könnte nie ein langes Buch schreiben. Also man träumt ja irgendwie, jeder träumt doch davon, er will auch mal ein Buch schreiben. Schon als Mann des Wortes. Könnte ich nicht, hätte keine Geschichte. Und dieses Langschreiben, da große Bewunderung.
Ja, wobei ich finde tatsächlich das kurze Schreiben schwieriger. Also ich finde auch Kurzgeschichten schwer zu schreiben. Also ich finde auch so Autoren, die jetzt wirklich so Kurzgeschichten wirklich über lange Jahre schreiben, die ja in sich komplett wie so ein Roman sein müssen, aber mit viel weniger Platz auskommen sollen. Das finde ich wirklich schwierig. Und bei den Kolumnen ist es so, dass ich auch gemerkt habe, es tut mir den Büchern auch ganz gut, dass ich bei den Beschreibungen nicht so Kreise ziehe, sondern schneller auf den Punkt komme.
Wie man erfolgreich ein Buch schreibt, darüber müssen wir auch noch sprechen. Vielleicht kriege ich ja noch ein paar Tipps, wer weiß.
NDR 1 Welle Nord. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk.
Dora Held ist bei mir, geborene Sylterin, Erfolgsautorin, Loriot-Fan, Werder-Fan auch. Mhm. Ja, trotz allem.
wir reden das ja nicht über den HSV, ne? Also nein, ich bin ja aufgewachsen mit einem wirklich großen HSV-Fan, nämlich mein Vater und meinem Bruder. Und ich war als Werder immer so ein bisschen Exot. Das ist wirklich, ich mag die Stadt, ich mag die Fans. Ich finde, das ist eine ganz besondere Fankultur. Und ich wurde ein paar Mal dann eben jetzt wirklich so höhnisch angeguckt. Aber jetzt in den letzten Jahren bin ich ganz entspannt.
Eben, da hält man ja auch durch und hält zu und steht bei. Barry Manilow und Mandy. Hat für dich auch eine besondere Bedeutung, dieser Song?
Genau, ich war 15, war wahnsinnig verliebt und habe immer an dieser einen Stelle geheult. Und dann hat mein Bruder, der 3 Jahre jünger ist und mich immer schon von allen Männern am meisten verstanden hat, hat mir zu meinem, ich glaube, 16. oder 17. Geburtstag eine C90-Kassette, meine Generation wird es noch kennen, eine C90-Kassette, also die richtige Überlänge, zum Geburtstag geschenkt, wo ausschließlich und immer wieder von vorne Barry Manilow Mandy drauf war.
Die ganze Kassette?
Die ganze Kassette voller Barry Manilow. Das war, ich glaube, das schönste Geschenk, was mir jemals ein Mann, auch wenn er damals erst 13 oder 14 war, gemacht hat.
Mein Gast heute Abend, eine Frau, die Bücher zum Beruf gemacht hat und zwar lange bevor sie selbst Bücher geschrieben hat. Dora Held ist da. Du bist eigentlich in Sachen Buch dreifach kompetent, kann man sagen. Mhm. Du warst Buchhändlerin, Verlagsvertreterin, nicht Buchvertreterin.
Nein, Verlagsvertreterin.
Diese klare Unterscheidung müssen wir da machen. Und dann selbst Autorin. Mhm. Wie war das, als du deinem eigenen Verlag dein eigenes Buch angeboten hast? Wurdest du gebeten oder hast du gedacht, ich bin an der Quelle, jetzt ich habe sie alle vor Ort, ich lege denen was vor?
Nein, das war ganz anders. Ich habe das Schreiben fing eigentlich an nach meiner Trennung. Das hatte auch gar nichts mit irgendeiner Verarbeitung zu tun. Das war jetzt nur zufällig dasselbe Thema im ersten Buch, sondern ich habe früher in der Nähe von Cuxhaven eben relativ lange gewohnt und habe zwischendurch immer in einer Buchhandlung in Cuxhaven gearbeitet, über lange Jahre und sehr begeistert, weil ich wahnsinnig gerne Bücher verkaufe. Und als ich dann nach Hamburg zog nach der Trennung, war diese Buchhandlung zu weit weg. Und ich hatte in dieser Zeit, in der ich nicht unterwegs war, nichts mehr zu tun und langweilte mich wahnsinnig. Und habe dann irgendwann mit meinem Agenten, der dann mein Agent wurde, mit dem war ich mal essen und der fragte mich, wie es mir so geht. Und ich sagte, oh, ich weiß auch nicht, ich brauche irgendwas, noch was anderes dazu. Und dann sagte der zu mir, schreib doch, du redest doch so viel, schreib doch einfach.
Aber das heißt doch, dass du als Verlagsvertreterin dann zu den Buchhändlern gehst und denen quasi auch dein eigenes Buch tatsächlich verkaufst.
Ja, das war furchtbar. Das war wirklich ganz grauenhaft. Weil,
nehmen Sie mal, hier habe ich was Schönes von einer, ich weiß auch nicht, wer das ist, Dora Held, aber kann man nehmen, würde sich hier im Schaufenster gut machen.
So wie habe ich gar nicht geredet. Die Buchhändler haben ja eine Vorschau des Verlages vor sich und die ist meistens vorbereitet, da stehen schon Zahlen drin.
Okay.
Bei meinem Buch stand dann eben manchmal Fragezeichen, das ist dann ganz höllisch, weil da muss man was dazu sagen. Oder manchmal stand auch einfach eine 3 und dann, ja, komm, weiterwinken. Und bei Fragezeichen.
3 aus 3 Exemplare.
Ja, was eigentlich da nicht viel ist oder so. Aber komm, ist Hauptsache, sie haben es. So, und wenn ein Fragezeichen stand, dann zuckte ich mal so ein bisschen zusammen und dann habe ich irgendwie so ein bisschen, dann, ja, kann man machen, spielt zum Teil auch in der Branche und spielt in Hamburg und regional und Entscheidungsgeschichte und so. Und dann kam dann irgendwie, ja, okay, dann. Also ich hatte mit Abstand von allen Kollegen, das wird immer, gibt immer so eine Rennliste, nennen wir das. Ich hatte mit Abstand die schlechtesten Zahlen.
Was braucht ein Autor, um beim Schreiben auf die Erfolgsspur zu kommen? Also du hattest ja eigentlich alles. Du hattest einen Lektor, wusstest du wahrscheinlich, wen du fragen konntest sofort und du hattest vor allen Dingen diesen Agenten.
Ja, was braucht man? Also ich glaube, dass wenn das berechenbar wäre, so ein Erfolg eines Buches, dann würde jeder Lektor, jeder Verleger, jede Pressechefin eines Verlages einen Bestseller nach dem anderen schreiben. Hm. Und das ist nicht so. Also man muss auch bei Urlaub mit Papa ist ein ganz gutes Beispiel. Das habe ich ja geschrieben 1,5 Jahre, bevor es erschienen ist. Und der Verlag hat gesagt, oh, also erstmal fanden die Urlaub mit Papa klang zu sehr nach Kinderbuch. Dann haben sie gesagt, ja, ich weiß nicht, also wenn ein 75-jähriger Protagonist mit einer 45-jährigen Tochter und so, dann fanden sie das Buch dann ganz süß, aber es war jetzt nicht so, als ich das Exposé gemacht habe, haben sie nicht alle Hurra geschrien. Dann kam das Buch, ein halbes Jahr später gab es tausende von Büchern mit 45-jährigen Frauen und 75-jährigen Protagonisten. Das ist natürlich so, also man weiß nicht, ob das funktioniert. Ich glaube, das Wichtige ist beim Schreiben, das ging mir immer so, ich habe eigentlich jedes Buch für mich geschrieben. Es ging mir ausgeliebt los. Ich habe tatsächlich überlegt, welches Buch hätte dir in diesem blöden Jahr geholfen? Was hättest du gerne gelesen? Denn unzertrennlich war die Fortsetzung der ganzen Geschichte. Das war ein bisschen auch so ein, keine Ahnung, Dank an die Frauenfreundschaft, die mir da in dem Jahr geholfen haben. Dann hatte ich irgendwie Lust, was Komisches zu schreiben. Also was Albernes oder was Witziges. Dann kam Urlaub mit Papa, da gab es eine Szene bei uns zu Hause. Ein Gespräch zwischen meinem Vater und einem seiner ältesten Freunde und ich habe einen Lachkrampf bekommen, keiner wusste warum, das war so ein typisches Männergespräch, also 2 Silben, 10 Minuten und alle wissen, was los ist, Frauen können das gar nicht. Das fand ich wahnsinnig komisch, ich habe gedacht, okay, ich möchte dieses Gefühl, was ich jetzt gerade eben hatte, so 2 Männer, die seit 60 Jahren befreundet sind und die unterhalten sich, der eine sagt nur HSV und der andere sagt gut. da kam ich auf Urlaub mit Papa, weil er auch ein bester Freund von Papa eine Rolle spielt. Und so ging es dann nicht weiter. Ich bin 50 geworden, habe gedacht, so, ich schreibe jetzt mal ein Buch und wenn ich das witzig finde, finde ich 50 auch noch gut. Also ich habe eigentlich immer für mich selber geschrieben und nie für ein Publikum, was jetzt ganz oft da ist. Ich habe vielleicht das Glück, dass ich jetzt zu diesen geburtenstarken Jahrgängen gehöre, aber ich glaube, man muss das wirklich für sich selber machen und nicht, nochmal um meinen Agent zu zitieren, der hat mal gesagt, das Problem bei so Jungautoren ist, dass sie zunächst die Dankesrede für den Buchpreis üben und sich dann überlegen, was für ein Buch sie schreiben wollen. Und das ist, glaube ich, oft so. Und der einzige Rat, den man sich jemandem geben kann, der schreiben will, ist wirklich hinsetzen. Anfangen.
Dora Held ist bei mir, ist in vielen schleswig-holsteinischen Haushalten zu Hause, hat einen festen Platz im Bücherregal, auf dem Nachttisch oder in der Leseecke. Und ja auch in anderen Ländern, in 14 Ländern, glaube ich, gibt es Dora Held Bücher. Unter anderem in Spanien, Brasilien, Litauen und China. Mhm. Gab es schon mal eine Einladung zu einer Lesung?
Ja, eine, die ich wirklich echt fast unter Tränen abgesagt habe. Die Hitze ist nämlich nach Dänemark verkauft worden. Dann haben die gefragt, ob ich Dänisch sprechen. Und da hätte ich fast geheult, weil nein, ich tue es nicht. Ich hätte es tun können. Ich bin in Flensburg eingeschult und ich habe mir da wirklich Vorwürfe gemacht, meinen Eltern auch noch, welche große. Da wäre ich gerne hingefahren, zur dänischen Premiere von der Hitze. Ansonsten in Spanien gab es tatsächlich mal eine Lesung, aber das ist so, dass alle anderen Länder gerne englischsprachige Autoren einladen, die dann irgendwie nochmal spanischen Moderator dazu bekommen, aber das ist jetzt auch nicht so, klingt immer ganz toll, aber ich meine, das sind eben auch in Litauen dann Auflagen von 800 Exemplaren, also sind das keine, okay. Es ist jetzt kein Weltseller in der Form, aber ich fand das toll, diese chinesischen Ausgaben zu kriegen, die komplett alle gleich aussehen, das sind also nur diese chinesischen Schriftzeichen vorne, die unterscheiden sich nur in den Pastellfarben und im Impressum steht dann drin, welches Buch das ist, ansonsten. Aber das fand ich schon wirklich sehr imposant.
Ja, glaube ich. Wir machen eine kleine zum Abschluss noch Schnellrunde.
Okay.
Ja, kurze Fragen, kurze Antworten. Mhm. Lesen ist für mich
Bestandteil eines Tages.
Literatur ist
großartige Erfindung und stirbt hoffentlich nie aus.
Ich schreibe keine Zeile mehr, wenn
ich keine Hände mehr habe, weiß ich nicht.
Mein schlimmstes Lesungserlebnis war
hatte ich zum Glück noch nie.
Die tollste Rückmeldung eines Lesers, die ich je bekommen habe?
War eine Mail, da stand nur drauf Danke und der Vorname der Leserin. Mehr nicht. Nur Danke.
Und das war das Tollste?
Das fand ich toll.
Das letzte Buch, das ich gelesen habe, ist?
Das letzte Buch ist von Simone Buchholz. Beton, Gold, Beton, Mord. Oh Gott, ich lese Bücher und weiß die Titel nicht mehr. Die neue Simone Buchholz, grandios.
Ich lese meine Hörbücher oft selbst, weil?
Das zum einen eine sehr schöne Atmosphäre ist, in so einem Hörstudio zu sitzen und die Welt so auszusperren für 3 Tage. Und zum zweiten, weil das eine unfassbar gute Vorbereitung für die Lesung ist.
Was ja auch eine Leistung ist, ne? So ein Buch in 3 Tagen einsprechen zu müssen. Das für jeden, für den Autor genauso wie für den Schauspieler, der dann das vielleicht macht.
Ja, es sind aber immer, das sind ja fast meistens gekürzte Geschichten. Also man liest, ich lese eine CD am Tag und das, also ich habe jetzt wirklich bei dem letzten Krimi, hat es ja Anneke Kim-Sarnau gemacht, weil ich da gerne eine ungekürzte Fassung wollte. Und da habe ich gesagt, ich habe weder die geschulte Stimme noch die Zeit, jetzt 14 Tage ins Studio zu gehen. Also da hat sie auch über eine Woche gelesen oder so, wenn es ungekürzt ist. Ja. Braucht man länger. Also ich mache jetzt weiterhin die Erzählung und die Kolumnen und so sehr gerne, aber Romane finde ich ungekürzt und von Schauspielern gelesen ziemlich, also ist mir lieber.
Mein Vater hat viele Hörbücher gelesen und ich war dann immer zu Hause, also früher waren das so Hörspiele und dann kamen irgendwann die Hörbücher, da war ich schon ausgezogen, aber das waren immer diese dicken Textbücher, die er zu Hause hatte und dann kam er nach Hause und sagte, ich habe wieder ein neues Hörbuch gelesen, 6 CDs. Das war immer seine Währung, wie viele CDs? 6 CDs sind es. Da haben wir ihn immer mit aufgezogen. So, ich glaube letztens hat er nochmal 7 CDs gemacht. Dass viele meiner Bücher verfilmt sind, bedeutet mir,
ach, das ist jetzt ganz schwer. Also es hat mich gefreut. So.
Als Handballerin war ich?
Links Mitte, also links halb. Halb links heißt es. Ganz früher mal Kreisläufer, dann immer halb links.
SG oder THW?
SG.
Buch mit Rücken und Papier oder E-Book?
Buch mit Rücken und Papier.
Auf Sylt, Watt oder Seeseite?
Seeseite.
Ich meide auf Sylt?
In der Saison die Whiskymeile und die Innenstadt von Westerland.
50 Shades of Grey ist?
Überschätzt, aber harmlos.
Ein Leben ohne Bücher wäre für mich
nicht möglich.
Dora Held alias Bärbel Schmidt, vielen, vielen Dank.
Danke dir.
Ich freue mich auf den nächsten Glühwein und sage danke für 2 Stunden.
Ich danke
dir. Offenheit, Ehrlichkeit und viele Einblicke.
Immer dienstagabends ab 8. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Nur auf NDR 1 Welle Nord. Wir lieben Schleswig-Holstein. Moin.